Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Viele Ersatzprodukte sind heute schon ziemlich gut. Wurst, Leberkäse, Chicken Nuggets, Burger Patties. Das habe ich in meinem Test und in Folge 1 gelernt. Sie sind auch immer nachhaltiger als das tierische Original. Sie sind manchmal sogar gesünder, selten ungesünder. Es gibt kein Tierleid. Also viele gute Gründe. Der vielleicht wichtigste ist, der Fleischkonsum in Österreich und in Deutschland muss stark sinken, wenn wir eine vielfältige Kulturlandschaft und ein stabiles Klima wollen in der Zukunft. Und das ist der realistischste Weg, das Protein, das wir jetzt aus Fleisch und Co. zu uns nehmen, künftig mit Ersatzprodukten, also mit Proteinen aus Pflanzen zu ersetzen, nennt man dann immer alternative Proteine. Wie wir uns dieser Welt annähern, darum geht es heute. Wie schaut unsere Ernährung in 15 Jahren aus? Welche alternativen Proteine essen wir dann? Wie kommen wir dahin? Überzeugen viele Menschen, dass sie das einmal probieren? Und was kann die Politik tun? Und was heißt das eigentlich für die Landwirtschaft in Österreich und in Deutschland, wenn weniger tierische Produkte konsumiert werden? Das interessiert mich sehr, weil ich bin von einem Bauernhof aufgewachsen und habe einige Bauern in meiner Familie. Fangen wir mal damit an. Wo stehen wir da jetzt eigentlich gerade? Sind alternative Proteine gerade dabei zu explodieren und Mainstream zu werden? Oder ist der Markt noch ganz am Anfang? Diese Frage habe ich mit einem Experten gesprochen und der stellt sich jetzt mal selbst vor.
Mein Name ist Ivo Gigotte. Ich lebe hier in Berlin und ich bin zuständig beim Good Food Institute für unsere Politikarbeit hier in Berlin in Deutschland. Das Good Food Institute ist eine internationale Regierungsorganisation. Wir sind auf der ganzen Welt aktiv, in den USA, in Europa, in Indien, in Asien, in Brasilien und auch in Israel. Was wir machen ist, wir arbeiten an einem sicheren, nachhaltigen und gerechten Ernährungssystem und wir tun das, indem wir alternative Proteine voranbringen. Wir beraten Politik dabei, was sie tun kann, um diese Zukunftsbereiche auch voranzubringen.
Ivo, gib uns zu Beginn mal eine kleine Übersicht, wo wir da gerade stehen bei alternativen Proteinen.
Der Begriff alternative Proteine ist ja sehr weit gefasst. Unterhalb von diesem Sammelbegriff gibt es eine ganze Reihe von neuen Wegen, Lebensmittel herzustellen. Und das Entwicklungsstadium ist sehr unterschiedlich in diesen neuen Wegen. Ich beginne mal mit dem Thema pflanzenbasierte Produkte. Pflanzenbasierte Produkte kennen wir seit Jahrzehnten. Am Anfang waren es einfache Bohnenburger und Erbsenburger. Jetzt kommen wir wirklich in eine Situation, wo wir Produkte haben der neuen Generation, die sehr, sehr nah dran sind an dem, was Verbraucherinnen kennen von Fleisch. Also man ist in der Textur, im Geschmack sehr, sehr nah dran. Und das ermöglicht es auch, ganz neue Gruppen von Verbraucherinnen da zu erreichen mit diesen Produkten. Vom Entwicklungsstadium ist es so, viele dieser Produkte sind ja bereits im Handel und sehr breit auch zu kaufen in Deutschland, in Österreich und auch in anderen Ländern. Dennoch werden diese Produkte auch weiterentwickelt. Zum Beispiel eine Herausforderung ist, an der gearbeitet wird und wo jetzt immer mehr Produkte auch in den Markt reinkommen, sind sogenannte Whole Cuts, also ganze Fleischstücke.
Das ist etwas, was mir beim Probieren stark aufgefallen ist. Für verarbeitete tierische Produkte wie Wurst, Leberkäse oder Chicken Nuggets gibt es schon ziemlich guten Ersatz. Bei ganzen Stückchen, also bei Hähnchen oder Rinderfilet, die ich probierte, waren teilweise nicht mal zum Runterkriegen. Also der Bereich pflanzliche Ersatzprodukte ist schon weit entwickelt und jetzt wird noch stark an ganzen Fleischstücken geforscht und gearbeitet und auch an Clean-Label-Produkten, sagt Ivo, also daran, dass weniger Zusatzstoffe in den Produkten sind. Da gäbe es große Nachfrage der KonsumentInnen danach. Das ist mal Produktkategorie 1. Die nächste ist kultiviertes Fleisch. Das kennt man aus den Medien eher als Laborfleisch, aber warum das kein guter Name dafür ist, erklärt Ivo dann gleich.
Kultiviertes Fleisch wird überall auf der ganzen Welt dran gearbeitet. Im Augenblick sind es so rund 100 Startups, die an dem Bereich arbeiten, aber auch einige größere Firmen auf der ganzen Welt. Und kaufen kann man das im Augenblick nur in Restaurants in Singapur, nur in einem einzigen Land. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das in der Fläche verfügbar ist, in größeren Teilen der Welt. In den USA hatten wir jetzt erst vor wenigen Wochen die Situation, dass die FDA, die für Teile des Zulassungsprozesses dort zuständig ist, quasi grünes Licht gegeben hat für kultiviertes Fleisch und gesagt hat, das ist sicher. Und das heißt, dass wir dort in den USA, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir dort demnächst dann das zweite Land haben, wo man tatsächlich diese Produkte auch kaufen kann. Allerdings auch dort dann vermutlich zunächst in Restaurants und es wird eine ganze Weile dauern, bis das in Supermarktregalen ist. In Europa wird das auch noch eine ganze Weile dauern, bis kultiviertes Fleisch hier tatsächlich verfügbar ist, sei es im Supermarkt oder auch dann in Restaurants. Ganz einfach auch, weil wir hier einen Zulassungsprozess zwar haben, aber dieser Zulassungsprozess ist in der Dauer deutlich länger angelegt, als er das etwa in Singapur ist oder in den USA ist.
Und was kann man in Singapur da bereits essen?
Im Augenblick zwei Produkte von einem US-amerikanischen Hersteller. Das sind beides Produkte aus kultiviertem Hühnchenfleisch. Und es sind auch beides noch keine rein kultivierten Produkte, sondern es sind hybride Produkte, wo pflanzliche Proteine gemischt sind mit kultivierten Proteinen. Der Hauptgrund dafür ist tatsächlich noch der Preis. Weil wäre es ein rein kultiviertes Produkt, dann wäre es so teuer, dass das auch in einem Restaurant schwer darstellbar ist. Preis ist noch eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Das ist das, was man im Augenblick in Singapur in ausgewählten Restaurants bereits probieren kann. Und es gibt dort auch jetzt, wurde angekündigt, dass sie jetzt auch in so eine Fleischtheke reingehen wollen. Also wo man zum ersten Mal das dann doch einmal an einer Theke kaufen kann. Dann nicht abgepackt im Supermarkt, sondern an so einer Theke, an frische Theke.
Jetzt gibt es da immer wieder die Begriffe Laborfleisch oder auch In-vitro-Fleisch. Warum nennst du das kultiviertes Fleisch?
Laborfleisch ist sicher der am häufigsten gebrauchte Begriff. Den halten wir für in höchstem Maße irreführend, weil wir reden nicht über Fleisch, was im Labor hergestellt wird. Natürlich, wir sind nach wie vor in der Forschungs- und Entwicklungsphase und in der Forschungs- und Entwicklungsphase von so gut wie jedem Lebensmittel spielt sich viel davon in einem Labor ab. Wenn diese Technologie tatsächlich in die Breite geht, wenn sie hochskaliert ist, dann hat das mit einem Labor so viel zu tun wie Cornflakes, selbstbestimmte Gemüsesorten. Kultiviertes Fleisch wird dann hergestellt in Anlagen, die man sich vorstellen muss wie Brauereien, wo quasi große Stahlkessel sich darin die Zellen dann vermehren. Das hat mit dem Labor nichts zu tun, sondern es hat eher was von einer Bierbrauerei oder auch von einem Gewächshaus, wo quasi Zellen kultiviert werden. So kommen wir zu kultiviertem Fleisch.
Klingt für mich sehr nachvollziehbar. Also ich werde das jetzt auch so sagen. Kultiviertes Fleisch. Kannst du mal erklären, wie der Prozess der Kultivierung da genau funktioniert?
Am Anfang habe ich ein Tier. Ein Tier, was am Ende des Prozesses noch lebt und nicht geschlachtet wird, sondern ich entnehme dem durch eine Biopsie quasi eine Zellprobe. Das tut nicht sonderlich weh, das ist so, wie wenn man eine Blutabnahme beim Menschen macht. Dort wird eine Zellprobe gewonnen, die ist etwa so groß wie ein Sesamkorn. Und aus dieser Zellprobe werden dann die Zellen, die einen interessieren, daraus extrahiert. Das können auch unterschiedliche sein. Das kann Fettzellen sein, das kann Muskelgewebe, je nachdem, was man dort kultivieren möchte. Und diese Zellen, die werden dann in eine Umgebung gelegt, in der das Wachstum angeregt wird, Zellwachstum. In der Regel heißt es, dass ich Körperwärme herstellen muss und dass ich dort bestimmte Nährstoffe zuführen muss. Das heißt, sie kommen in eine Nährflüssigkeit, in einem Fermenter, der diese Wärme auch zuliefert. Und dort vermehren sich dann die Zellen. Am Anfang ist es eine Zelle, dann sind es zwei, dann sind es vier, dann sind es acht und so weiter. Und diese Masse wächst dann zu Fleisch heran. Da muss man auch ein bisschen nachhelfen, quasi mit, das nennt sich dann Scaffolding. Da gibt es unterschiedliche Methoden, dass sie dann tatsächlich auch zu Muskelfleisch zusammenwachsen und nicht nur so eine lose Masse entsteht. Und das ist quasi der Prozess. Am Ende des Prozesses lebt das Tier noch. Aber ich habe Fleisch, was vom Geschmack her, vom Geruch her, von den Kocheigenschaften echtes Fleisch ist.
Das klingt jetzt ziemlich aufwendig, auch energieaufwendig. Kann man schon sagen, wie es da dann um die Klimawirkung von kultiviertem Fleisch steht?
Die Untersuchungslage im Hinblick auf die Ökobilanz von kultiviertem Fleisch ist noch nicht sonderlich gut. Es gab in der Frühzeit einige Studien, die auf bloßen Annahmen beruht haben. Muss man wissen, diese Technologie wird ja jetzt intensiv auch erst in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren verfolgt. Es gibt eine Studie von dem niederländischen Institut CE Delft, die sich von allen anderen unterscheidet. In diese Studie sind nämlich tatsächlich auch empirische Daten von diesen Startups mit eingeflossen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass wenn ich mir im Jahr 2030 eine Anlage anschaue, die 10.000 Kilogramm Fleisch im Jahr produzieren kann, also eine große Anlage, und wenn ich dann mit erneuerbaren Energien dieses Fleisch produziere, dann habe ich 92% weniger Treibhausgasemissionen, dann habe ich 95% weniger Fläche, was ja auch auf das Thema Klimaschutz einzählt. Ich habe 78% weniger Wasserverbrauch und ich habe 93% weniger Verschmutzung von Luft, Wasser etc. Also das zeigt, da ist viel Potenzial drin. Das, was ich gerade sagte, ist das Beispiel Rindfleisch. Beim Thema Schweinefleisch und Geflügelfleisch fällt es nicht mehr ganz so gut aus. Das Relevante ist hier, dass erneuerbare Energien benutzt werden. Wenn ich das tue, dann komme ich auf sehr, sehr hohes Einsparpotenzial im Hinblick auf die Ökobilanz.
So, um eine Übersicht zu bekommen, worüber wir da überhaupt reden, haben wir jetzt Punkt 1 abgehakt, die pflanzlichen Ersatzprodukte, also zum Beispiel den Beyond Meat Burger, das Burger Patty, das ich probiert habe in Folge 1. Dann haben wir jetzt kultiviertes Fleisch durchgesprochen und dann gibt es noch eine dritte Produktkategorie bei den alternativen Proteinen, die auch ziemlich interessant ist.
Was in den letzten 2, 3 Jahren sehr stark ins Blickfeld gerückt ist, ist das ganze Thema Fermentation. Fermentation ist auch so ein Sammelbegriff, unter dem sich alle möglichen Dinge verbergen. Da haben wir einmal traditionelle Fermentation, das kennen wir alle. Käse wird fermentiert, aber auch so etwas wie Tempeh wird fermentiert, Sauerkraut wird fermentiert, Bier, Dinge, die eine Kulturtechnik, die tausende von Jahren alt ist. Es gibt aber auch jetzt moderne Fermentationsverfahren, mit denen sich auch Produkte herstellen lassen, die sich kaum noch oder gar nicht mehr unterscheiden lassen von tierischen Produkten, weil sie zum Teil wirklich bioidentisch sind. Das ist einmal Biomassefermentation. Da wird ganz häufig mit Pilzen gearbeitet oder mit Pilzmyzel, also mit dem unterirdischen Netzwerk, um damit pflanzenbasiertes Fleisch herzustellen. Das ist das eine. Und das andere ist ein etwas sperriger Begriff, Präzisionsfermentation. Das ist eine hochinteressante Technologie, wo mit Mikroorganismen gearbeitet wird, um bestimmte funktionale Inhaltsstoffe herzustellen. Ich kann mal einen Anwendungsfall beschreiben. Sie können mit Präzisionsfermentation, können Sie Käse herstellen, ohne dass es dafür ein Tier braucht. Richtigen Käse, nicht das quasi das Alternativprodukt, was Sie im Augenblick im Supermarkt kaufen können, sondern etwas, was bioidentisch ist mit richtigem Käse. Sie nehmen dafür Mikroorganismen wie Hefe und diese Hefe, denen geben Sie die Information ein, dass wenn ich euch jetzt mit Zucker füttere, dann produziert ihr Casein. Und dieses Casein kann ich dann weiterverarbeiten zu Käse zusammen mit anderen Produkten. Also das ist ein hochspannendes biotechnisches Verfahren, Präzisionsfermentation, was auch noch am Anfang steht, was ebenfalls durch dieses Novel Food Verfahren durch muss und womit aber sich einige ganz neue Möglichkeiten geben, auch Lebensmittel so zu gestalten, dass wir noch größere Gruppen von Verbraucherinnen damit ansprechen. Es gibt auch dieses Verfahren, Präzisionsfermentation, spielt auch eine Riesenrolle bei dem Thema Impossible Burger. Die meisten Menschen haben schon mal was gehört von einem Impossible Burger. Den kann man im Augenblick in der EU noch nicht kaufen. In den USA schon, in der EU nicht. Der Hintergrund ist, der Impossible Burger hat eine Zutat, Sojahämoglobin. Die wird mit Präzisionsfermentation hergestellt. Und das ist das, was dem quasi diese besondere Saftigkeit gibt. Auch diese blutrote Färbung, die man dann auch sieht, wenn man beim Braten und Ähnliches Und diese Zutat wird genau mit dem Verfahren auch hergestellt.
Das heißt, die Dinge, die ich getestet habe, also zum Beispiel Chicken Nuggets aus Weizenprotein, das ist erst der absolute Anfang und da ist in den nächsten Jahren zu erwarten, dass noch viel neue und auch deutlich bessere Produkte geben wird.
Das ist auf jeden Fall so. Wir haben im Augenblick die Produkte, die wir im Supermarkt sehen, das ist quasi sowas, die zweite Generation davon. Wir haben eine erste Generation gesehen, das waren häufig reine Bohnenburger, Gemüseburger. Jetzt haben wir diese zweite Generation, die sehr, sehr nah dran ist an den tierischen Originalen, sowohl bei Fleischprodukten als auch bei Milchprodukten. Und wir kommen jetzt in eine Phase rein, wo wir quasi in die dritte Generation gehen, wo es gelingt, ganz häufig zum Beispiel im Thema Fleisch ganze Stücke zu machen, also diese Whole Cuts, wo es aber auch gelingt, die sensorischen Bedingungen wirklich noch weiter zu verbessern. Wir können zum Beispiel durch diese Technologien der Kultivierung von Fleisch und durch Fermentation können wir auch neue Inhaltsstoffe gewinnen, zum Beispiel beim Thema Fett. Ganz häufig haben wir das Problem bei den pflanzenbasierten Produkten, die es heute gibt, dass einigen Verbraucherinnen noch was fehlt. Und das, was ihnen fehlt, das kann häufig über das Fett reinkommen, was ja der Geschmacksträger ist. Und deswegen erwarten wir, dass wir in den nächsten Jahren erleben, dass diese Produkte auch weiter verbessert werden und dadurch auch noch mehr Menschen erreichen. Ganz besonders gilt das, glaube ich, auch für die Produktkategorie Käse. Während wir bei Fleischersatz oder während wir bei Alternativprodukten im Hinblick auf Fleisch soweit sind, dass viele Leute sagen, brauche ich eigentlich gar nicht mehr die tierischen Produkte, weil das ist so nah dran, dass das für mich fein ist, ist es beim Thema Käse so, dass da viele noch sehr zurückhaltend sind und sagen, da haben sie noch nicht das Produkt gefunden, was sie überzeugt hat.
Dann habe ich Ivo noch gefragt, was Szenarien für die Zukunft sind. Die Beratungsgesellschaft Boston Consulting hat dazu eine Studie veröffentlicht. Wenn der Trend so wie jetzt weitergeht, es gibt die letzten Jahre in Österreich und Deutschland immer zweistellige Wachstumsraten, dann stehen wir 2035 bei ca. 11%. Also 11% des Proteins, das Menschen zu sich nehmen, kommt dann aus alternativen Quellen. Wenn die Politik das Thema aber vorantreibt und es noch ein, zwei Technologiesprünge gibt, was absolut erwartbar ist, dann könnten wir bei 22% landen. Dann wird noch immer viel tierisches Fleisch, Käse, Milch gegessen und getrunken, aber immerhin das Wachstum gebremst. Es ist ja so, dass eigentlich fast überall auf der Welt gilt, je mehr Menschen es gibt und je wohlhabender sie sind, desto mehr tierische Produkte werden nachgefragt. Und weil die Weltbevölkerung auf 10 bis 11 Milliarden wächst, derzeit sind wir 8 Milliarden, und weil zum Glück immer mehr Menschen aus der Armut kommen, in Indien, Bangladesch oder Äthiopien, steigt die Nachfrage nach tierischen Produkten weltweit massiv. Im Westen essen wir jetzt schon viel zu viel Fleisch, Käse oder Milch. Und wenn uns das jetzt die Menschen in ärmeren Ländern nachtun, und das passiert gerade dieser Prozess, dann haben wir ein Riesenproblem, dann sind die Klimaziele unmöglich zu erreichen global und dann entsteht auch ein noch größerer, enormer Druck, dass noch mehr Regenwälder, Moore, Feuchtwiesen zu Ackerflächen oder Weiden werden, was enorme Treibhausgasemissionen bedeutet und noch mehr Druck auf die Tier- und Pflanzenwelt ausübt. Keiner weiß natürlich, wie sich das wirklich entwickelt mit den alternativen Proteinen, aber wenn sie 10, 20, 30% des Marktes abdecken in 15 oder 20 Jahren, dann kann das extrem helfen. Das ist dann natürlich nur ein Puzzleteil, aber so komplexe Probleme kann sowieso nie eine Maßnahme alleine lösen. Darum wird es auch noch in dieser Staffel gehen. Aber so viel ist klar, alternative Proteine haben ein riesiges Potenzial für eine nachhaltigere Welt. Das Potenzial ist also groß, aber wo stehen wir jetzt? Ich habe mir vom Good Food Institute die Pro-Kopf-Ausgaben aus Österreich und Deutschland schicken lassen. Für Milchersatzprodukte, wie zum Beispiel Hafermilch, geben wir in Österreich circa 10 Euro pro Kopf aus, im Jahr 2021 war das. In Deutschland circa gleich viel, 9,30 Euro waren es da. Und das sind dann immerhin schon über 10% der Ausgaben, die für tierische Milch getätigt werden. Die liegen da circa bei 70 Euro. Also 10 Euro pflanzliche Milch, 70 Euro tierische Milch. Das ist ja schon einmal etwas. Hafermilch zum Beispiel ist ziemlich beliebt. Ich mag sie im Kaffee persönlich nicht, aber ich mache mir zum Beispiel mein Porridge mit Hafermilch. Bei Fleisch ist der Anteil aber noch minimal. Für Ersatzprodukte wurden in Deutschland im Vorjahr 4,70 Euro pro Kopf ausgegeben. Das ist ein halbes Schnitzel im Wirtshaus, in Österreich sogar nur 3,90 Euro. Also 4 Euro wurden in Österreich 2021 im Schnitt pro Kopf ausgegeben für Fleischersatzprodukte. Das ist also wirklich fast nichts. Im Vergleich für Fleisch werden pro Kopf in beiden Ländern, also in Österreich und Deutschland, 550 Euro im Schnitt pro Kopf im Jahr ausgegeben. Da sind wir also bei circa 1% bei den Ersatzprodukten. Warum ist das so? Ich habe darüber mit vielen Leuten geredet, Bekannten und einigen Expertinnen. Es ist ja zumindest so, dass bei den verarbeiteten Fleischwaren, die circa die Hälfte des Fleisches sind, das wir in Österreich und Deutschland essen, also Wurst, Speck, Schinken, Leberkäse, Nuggets etc., da gibt's ja schon recht gute Ersatzprodukte. Warum werden die nicht gegessen? Also zuerst einmal haben viele Berührungsängste, die sind da skeptisch, ob das gesund ist, was da drinnen ist. Darum habe ich ja auch ausführlich das Ganze in Folge 1 behandelt, dieser Staffel. Manchen ekelt sogar richtig davor. Dazu gibt es aber keinen wirklichen Grund. Bei kultiviertem Fleisch oder Laborfleisch, wie das die Medien nennen, ist es so, wenn man Bier trinkt oder Käse isst, dann kann man auch kultiviertes Fleisch essen. Die werden im Prinzip nämlich recht ähnlich hergestellt. Trotzdem ist die Unterscheidung natürlich oder unnatürlich für viele Menschen bei der Ernährung wichtig. Gerade in Österreich und Deutschland gibt es eine große Bewegung an Menschen, die die Natur fast mystisch aufladen. Das schauen wir uns dann in der Folge zur Gentechnik in dieser Staffel noch genauer an, woher das kommt. Also das Natürliche ist gut, das Künstliche ist schlecht. Alles, was in der Natur auftritt, ist gut für uns. Und wo mal ein Wissenschaftler dran saß in einem Labor oder Industrieunternehmen, das ist dann schlecht. Dabei ist die ganze Geschichte unserer Zivilisation eine, in der Menschen versucht haben, sich vor der Natur zu schützen. Vor den Tieren da draußen, vor dem Wetter. Es gibt überall toxische Stoffe, Pilze, Bakterien, Viren und der Mensch hat versucht, die Natur zu bändigen. Eigentlich, seit es ihn gibt, ob jetzt bei Flüssen, die sonst ganze Städte überschwemmen, wenn man sie nicht reguliert hätte, oder eben auch in der Ernährung. Jagen und Sammeln ist irgendwann unlustig geworden und die Menschen begannen Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist per se schon einmal etwas Unnatürliches. Bei einem Acker zum Beispiel tut man möglichst alles weg, was da sonst wächst und baut etwas an, was natürlich dort nicht wachsen würde. Ich bin gleich fertig mit diesem Exkurs, aber es ist einfach wichtig, das festzuhalten. An unserer Ernährung ist nichts natürlich, auch an der Art und Weise, wie wir Fleisch, Milch und Käse produzieren und schon gar nicht daran, wie Tiere gehalten werden. Schweine sind so hochgezüchtet, dass sie kaum mehr in der freien Wildbahn überleben könnten. Hühner sind Vögel, aber so hochgezüchtet, dass sie nicht mehr fliegen können. Kühe werden ständig geschwängert, damit sie Milch geben. Sie geben auch ein Vielfaches von dem, was eine Kuh in der Natur sonst geben würde. Die Kälber, die dabei entstehen beim ständigen Schwängern, die werden ihnen dann weggenommen. Die müssen also ohne Mama aufwachsen und die Milch trinken dann nämlich wir. Versteht mich nicht falsch, ich trinke auch Milch. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und Landwirte leisten für uns zu oft sehr niedrigen Löhnen extrem harte und wichtige Arbeit, sonst könnte so ein Städter wie ich nicht lange überleben. Aber mir ist es wichtig festzuhalten, dass da nichts natürlich dran ist. Hafermilch, Käse aus Präzisionsfermentation oder kultiviertes Hühnerfleisch ist genauso natürlich oder unnatürlich wie Milch, Käse oder Händel auf tierischer Basis. Was können Anbieter von alternativen Proteinen machen, um diese Wahrnehmung zu ändern? Lukas Fesenfeld, Nachhaltigkeitsforscher an der ETH Zürich und der Universität Bern, meint:
Aber das ist schon eine Barriere, die da definitiv existiert, wo im Übrigen auch Hybridprodukte durchaus, also in Österreich gibt es ja auch ein paar Anbieter, ich hatte damals auch, bevor sie gegründet haben, mit ihnen darüber gesprochen. Und
Rebel Meat wahrscheinlich.
Genau, mit dem Gründer hatte ich damals telefoniert, bevor er angefangen hatte, weil er so ein bisschen Rat sich sucht. Und ich hatte ihn sehr stark dazu empfohlen, halt auf jeden Fall biologische Produkte dann in den Fokus zu nehmen und sozusagen die, weil es halt eben diese Skepsis dann auch ein bisschen überbrücken kann. Und so sehe ich das bei pflanzlichen Ersatzprodukten auch. Wenn da halt mehr mit biologischen sozusagen Zutaten gearbeitet würde, könnte man dieser Skepsis entgegenwirken. Genau, und ich glaube, es braucht einfach da auch einen letztendlich Bewusstseinswandel über Zeit. Das hat viel mit Erfahrung zu tun. Das hat viel auch mit sozialen Normen zu tun, die sich dann über Zeit entwickeln, wenn mehr und mehr Menschen das ausprobieren.
Ivo Schegotta vom Good Food Institute betonte auch nochmal, wie wichtig unsere Wortwahl ist in diesem Zusammenhang.
Ist es auch wichtig, dass wir akkurat sind, dabei zu sagen, worüber reden wir dort eigentlich, und zu sagen, dass der Begriff Laborfleisch hier in die Irre führt. Weil diese Lebensmittel werden ja nicht in einem Labor hergestellt, sondern sie werden am Ende in etwas hergestellt, was uns eher an eine Brauerei erinnert, was also am Ende, glaube ich, sehr viel natürlicher ist, als sich das Menschen vorstellen, wenn sie einfach den Begriff Laborfleisch vor die Nase gesetzt bekommen.
Also diese Unsicherheitsskepsis oder manchmal sogar Ekel, dem kann man begegnen, indem man biologische Zutaten verwendet, bei der Wortwahl und Präsentation darauf achtet und indem man die Leute einfach mal probieren lässt. Siegfried Gröpfel, ein Haubenkoch, der wegen seiner Tochter vegan geworden ist, obwohl er das früher selbst verteufelt hat, wie er mir erzählte. Er hat selber in der Kongressgastronomie gearbeitet, er war mal Küchenchef bei Veranstaltungen von bis zu 20.000 Leuten und jetzt ist er Berater für Gastronomie und Kantinen, wenn es um vegane Ernährung und auch Ersatzprodukte geht. Wie überzeugt man Leute, indem man sie einfach probieren lässt, sagt er.
Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, aber der Nenner eben Eures, die waren einer der ersten und ein Riesenkonzern in Wien, die haben dazu mal, also jetzt zu Corona hat sich ein bisschen was verändert, haben an diesem einen Standort 5.000 Mitarbeiter gehabt und haben am Tag 2.600 Essen gemacht. Die habe ich geschult und die habe ich auch ein halbes Jahr begleitet. Und es hat dann so ausgesehen, ich habe einen Informationstisch aufgebaut, dass die Kunden alle sich informieren konnten, haben immer was verkosten können und nebenbei eben die Köche geschult. Und dann bei der Ausgabe war ich am Anfang auch dabei. So, das heißt, habe ich immer Kontakt mit den Kunden und Kundinnen gehabt. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Sorry, die Tonqualität ist da nicht besonders gut. Auf jeden Fall eine Betriebskantine, wo am Tag 2.600 Essen ausgegeben werden. Und die haben Siegfried kontaktiert und haben sich schulen lassen, weil sie mehr vegane Gerichte im Angebot haben wollten. Und an einem Tag haben sie 600 vegane Zwiebelrostbraten verkauft.
Also das waren jetzt nicht 600 Veganer, logischerweise. Und da geht es halt auch immer, wie kompliziert man, wie bringt man das rüber? Und das ist wichtig, auf der Verkauf, auf der Karte, vor dem Gast, das ist ganz, ganz wichtig auch. Ja. Und dann sind eben Gäste hergekommen und gesagt, oh, das schaut gut aus. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist vegan. Und dann haben sie gesagt, okay. Dann habe ich auch immer aber die Antwort gegeben, aber probieren Sie es, wenn es nicht schmeckt, dann kriegen Sie einen Ersatz. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das hat es nicht gegeben. Es war immer jeder wirklich, da hat es kein einziges Problem. Alle waren wirklich happy und haben gesagt, okay, wenn es so gut schmeckt, dann werden wir das auch öfters essen. Und um das geht's eben. Ja, Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil. Ob das im Gasthaus ist, im Restaurant, im Hotelbetrieb. Aber wenn Sie die Mitarbeiter nicht auskennen, ist das ein Riesendesaster.
Und dieses die Leute mal probieren lassen und denen schmeckt's dann und das erzählt man dann einem Freund, der es dann auch probiert, der erzählt es wieder einem Freund. Also diese Mechanismen, das ist gerade bei Essen essentiell. Lukas Fesenfeld von der Uni Bern beschäftigt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit damit, wie gesellschaftlicher Wandel in diesen Bereichen funktionieren kann, wo die meisten Leute nur ungern ihre Gewohnheiten ändern. Und gerade bei der Ernährung ist es ja so, dass wir alle in unserer Kindheit und Jugend Dinge essen und die schmecken uns dann meistens unser Leben lang. Natürlich ändert man mal die Gewohnheiten oder man probiert neue Dinge, aber allgemein ist es schon so, und das merken ja auch alle, die mal über vegetarische oder rein pflanzliche Ernährung mit Familie oder FreundInnen diskutiert haben, dass da große Skepsis gibt für Änderungen. Und wie das in so einem Bereich mit so großen Beharrungskräften funktionieren kann, damit beschäftigt sich Lukas in seiner Arbeit.
Genau, also die Erfahrung mit Produkten am eigenen Leib, der Austausch mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen im täglichen Umfeld, das sind extrem wichtig, also gerade beim Essen sind das extrem wichtige Mechanismen, über die eben die Einstellung und auch häufig Wahrnehmungen geändert werden können, und das eben schneller, als wir das häufig annehmen. Also es gibt eben sehr verbreitet diesen Glauben, dass beim Essen es Generationeneffekte sind.
Also mit Generationeneffekten meint Lukas, dass Veränderung vor allem so stattfindet, dass die jüngeren Menschen andere Gewohnheiten haben und die werden dann älter und irgendwann haben dann die Gewohnheiten alle. Das Problem damit ist, dass das dann ziemlich langsam geht und dass in so einem Tempo weder Klima- noch Biodiversitätsziele erreichbar sind.
Und ja, Veränderungen sind nicht unbedingt von heute auf morgen zu erzielen, aber wir sehen eben zunehmend durch die Breite des Angebotes und eben auch die darum neu orientierten Normen, dass Leute dann durchaus auch mal ausprobieren und eben sich dann an den Tisch zu setzen und zu sagen, ich esse jetzt aber mein Steak sozusagen, wenn es ganz viele andere Alternativen gibt, da muss man schon relativ sozusagen unabhängig von der Meinung der anderen sein, und wenn halt zunehmend im sozialen Kontext es eben auch diese Optionen gibt und da erwünscht ist, dass man die auch ausprobiert, das kann schon Wandel auf jeden Fall auch beschleunigen, dann natürlich die Erfahrungen auch über Zeit wieder erweitern, weil dann zunehmend Leute, die eigentlich nicht das von sich aus probieren würden, aufgrund von sozialem Druck anfangen, das zu probieren und dann merken, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich das ursprünglich gedacht habe, und dann ein Eigeninteresse entwickeln. Und wir sehen mal, ob das dann sozusagen sich wirklich, also es zeigt zumindest in unseren Experimenten, dass es sich auch auf politische Einstellungen dann auswirkt, ob es sich dann in der Realität auf die politischen Entwicklungen auswirken wird, das wird in den nächsten Jahre zeigen.
Wenn Lukas redet, dann klingt das vielleicht manchmal für einen Außenstehenden komisch. Also wenn etwa von sozialem Druck die Rede ist, bitte versteht das nicht falsch. Es geht überhaupt nicht darum, Druck auf Menschen auszuüben. Lukas beschäftigt sich aus der Vogelperspektive damit, wann sich Einstellungen in einer Gesellschaft ändern. Und da ist das eben so, dass wir nicht alle frei handeln, sondern dass wir auf FreundInnen, auf ArbeitskollegInnen schauen und allgemein darauf, was erwünscht ist oder was nicht. Die wenigsten werfen in der Stadt ihren Müll am Boden, und das nicht, weil wir alle UmweltschützerInnen sind, sondern weil wir uns da wohl schämen würden. Und was die politischen Einstellungen betrifft, ich ordne das jetzt ein, weil ich mit Lukas schon Stunden gesprochen habe in Summe. Also bei den politischen Einstellungen ist es so, dass da Studien zeigen, dass Menschen, die ihre Ernährung verändern, dann auch andere politische Maßnahmen unterstützen. Und das kann dann sehr hilfreich sein, darüber reden wir dann noch gleich.
Ja, also die Argumentation dahinter ist einfach, dass ich quasi momentan, gibt es ja eine große Skepsis bei Politikerinnen und Politikern, aber auch bei in der Bevölkerung, bei auch selbst bei NGOs, die Angst davon haben, Maßnahmen, die sehr stark ins Leben der Menschen eingreifen, konsumseitig einzuführen. Also ob es jetzt Umweltabgaben im Ernährungsbereich sind, all diese Diskussionen werden möglichst politisch vermieden. Also nicht nur im Ernährungsbereich, auch im Mobilitätsbereich haben wir dazu Untersuchungen durchgeführt, wo das natürlich auch eine Rolle spielt.
Und diese Untersuchungen, sagt Lukas, zeigen, dass sich in der Rechnung von Menschen etwas ändert, wenn sie mal Ersatzprodukte probiert haben. Man kann sich das so vorstellen: Wenn ich nur eine Möglichkeit habe, in die Arbeit zu fahren, und zwar mit dem Auto, dann werde ich sicher nicht lautstark dafür eintreten, dass nach den nächsten Wahlen der Treibstoff teurer wird. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, auch in den Zug zu steigen, und es gibt ein tolles Sammeltaxi, dann ärgert es mich vielleicht auch, wenn der Sprit teurer wird, aber es ist nicht so schlimm wie im Szenario, wo ich gar keine andere Wahl habe. Die Alternative, die der öffentliche Verkehr oder sichere Radwege in der Mobilität sind, können alternative Proteine in der Ernährung sein. Wenn ich sehr gerne Fleisch esse, den Geschmack, die Konsistenz mag und ein Politiker will Fleisch teurer machen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer anheben, dann wird er mir nicht sympathisch sein. Wenn es aber Alternativen gibt, ich meine Burger auch pflanzlich genauso gut essen kann, dann ärgert es mich vielleicht weniger. Und das legt die Evidenz der Experimente, die Lukas mit Kolleginnen durchgeführt hat, nahe. Das macht dann politische Veränderungen wahrscheinlicher. Jetzt ist es ja noch so, dass manche Fleischfabrikanten oder Interessensvertretungen von Landwirten Reformen blockieren, die zum Beispiel dazu führen würden, dass der Fleischkonsum sinkt. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn sie ihr Geld damit verdienen. Und je mehr Produzenten von alternativen Proteinen es in einem Land gibt, desto eher ist das dann auch in der politischen Arena und beim Lobbying ein Ausgleich. Das sind dann also zwei Dinge, Feedback-Effekte, wie Lukas das nennt, die dazu führen, dass die notwendige Veränderung schneller passiert.
Die Empirie, die wir auch in anderen Sektoren schon sehen, wie dem Energiesektor, Mobilitätssektor und jetzt eben zunehmend auch im Ernährungssektor, ist, dass rund um Ersatzprodukte entwickeln sich neue Unternehmen, die wirtschaftlich davon profitieren, letztendlich eine Politik zu haben, die den Umstieg auf eine stärker pflanzenbetonte Ernährung fördert, indem sie zum Beispiel Subventionen für die Produktion tierischer Produkte reduziert oder neue Abgaben, Umweltabgaben wie CO2-Steuern oder Abgaben auf tierische Produkte einführt. Und ja, diese Maßnahmen, die werden eben einerseits natürlich in der öffentlichen Kommunikation von diesen Interessensgruppierungen unterstützt und im sozusagen direkten politischen Lobbying im Hintergrund, wenn es darum geht, Gespräche mit Politikerinnen oder Ministerien zu führen, dann wirken diese Akteure auch darauf.
Auch ein Hindernisgrund, warum noch nicht mehr Leute alternative Proteine essen oder zumindest probieren, der Preis. Bei meinem Test war wirklich jedes einzelne Ersatzprodukt teurer als das Vergleichsprodukt aus konventioneller Landwirtschaft. Es liegt vor allem daran, dass diese Produkte derzeit noch in kleinen Mengen produziert werden, aber auch daran, dass der Vergleich schwierig ist, denn wir subventionieren die Landwirtschaft enorm. Fleisch ist absurd billig. Da hat sich auch der vegane Koch Siegfried Gröpfel ziemlich darüber aufgeregt.
Ja, ich sage, man muss immer umrechnen, dann auf den Kilo meistens oder auf den Literpreis. Was eben teure Produkte sind eben zum Beispiel die Milchalternativen, was eine Frechheit ist. Aber das ist wegen der Mehrwertsteuer, das wissen wir eh.
Für die, die es nicht wissen, auf Hafer, Mandel und Sojamilch ist die volle Mehrwertsteuer fällig. Deutschland die 19%, in Österreich 20%. Auf Kuhmilch der ermäßigte Satz. In Deutschland 7%, in Österreich 10%.
Und da gibt es ein paar andere Produkte, ja, die sind eben teurer, weil es eben noch nicht so in Massen produziert werden. Aber ich sag immer, so was heißt wirklich teuer? Ja, wenn jetzt zum Beispiel Fleisch hernehmen oder Fisch, oder? Das ist ja eigentlich ein Witz, was das kostet, weil das kostet ja nichts. Und das ist ja das Schlimme. Und deshalb ist ja auch diese Wertschätzung verloren gegangen, oder? Fleisch, braucht man ja schauen, gibt es oft ein Angebot also zum Wahnsinnspreis. Was ist ein Kilo Schweinefleisch um 4 Euro, 5 Euro und die Kilo Paradeiser kosten 6 Euro. Also das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Also sage ich mal, also das da funktioniert das, stimmt das schon lange nicht mehr. Und das geht's. Also Fleisch muss und sollte auch viel, viel teurer werden, dann wird es auch wieder wertgeschätzt. Und ich sage, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, das haben wir früher auch nicht können, ja. Sondern Fleisch, diese Dinge müssen wirklich wieder zu was Besonderem werden.
Das hat auch Lukas gemeint, die Preise werden sich annähern müssen. Also mehr alternative Proteine werden in großen Massen produziert, sie werden dadurch billiger und gleichzeitig werden die Preise für tierische Produkte steigen müssen. Das ist auch eine Chance für die landwirtschaftlichen Betriebe, darüber reden wir dann gleich noch. Klar ist, die Politik ist gefordert, statt darüber zu streiten, ob ein Schnitzel jetzt ethisch vertretbar ist oder nicht. Versteht mich nicht falsch, kann man gerne machen, aber ich bin der Meinung, jede und jeder soll essen, was er oder sie möchte. Also statt in so Debatten stecken zu bleiben, müssen wir über politische Reformen reden. weil sonst wird Veränderung in großem Ausmaß nicht passieren. Oder wenn, dann viel zu langsam. Und was die Politik in Österreich und Deutschland machen könnte, Ivo Schegotta vom Good Food Institute hat da ein paar Ideen.
Was ein sehr ermutigendes Signal ist, ist, dass die deutsche Bundesregierung jetzt etwas mehr als ein Jahr im Amt in ihrem Koalitionsvertrag tatsächlich auch dargelegt hat, dass sie alternative Proteine zulassen möchte und dass sie pflanzliche Alternativen stärken möchte. Das heißt, wir haben eine Willenserklärung im Koalitionsvertrag. Und die Frage ist jetzt, wie unterlegt man das mit konkreten Initiativen?
Ich habe dann übrigens nachgeschaut im österreichischen Regierungsprogramm und da steht dazu leider gar nichts drin.
Das wird was sein, was in den nächsten 2 Jahren ansteht, quasi aus dieser bloßen Absicht tatsächlich Politik zu machen. Und da sind wir gespannt, was für Vorschläge dort kommen auf Seiten der Politik. Aus unserer Sicht gibt es ein paar Dinge, die auf jeden Fall gemacht werden müssen.
Punkt 1.
Wichtig ist das Thema Forschungsförderung im Bereich alternative Proteine. Da haben wir weltweit gesehen über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass dort sehr wenig passiert ist. Während die Politik sehr, sehr viel Geld in die Energiewende und in die Transportwende investiert hat und dazu auch öffentliche Forschung gemacht hat. Also Forschungszentren aufgebaut, Forschungsförderung im Sinne von Calls gemacht, die Universitätslandschaft aufgebaut, ist im Hinblick auf eine Ernährungswende das weltweit eigentlich ausgeblieben. Das hat sich allerdings in den letzten 2, 3 Jahren etwas geändert. Was wir sehen, ist, dass weltweit sich Staaten da auf den Weg machen und sagen, sie investieren jetzt öffentlich in diese neuen Wege, tierische Produkte zu erzeugen. Wir haben das gesehen in Israel und in Singapur, die Vorreiter in diesem Bereich sind. Wir sehen das in großen Staaten wie in den USA und China. In den USA hat der US-Präsident vor wenigen Wochen per Executive Order gesagt, er möchte, dass solche biotechnischen Verfahren für die Lebensmittelproduktion jetzt deutlich vorangebracht werden. Und in China hat am Anfang dieses Jahres die Regierung das Thema kultiviertes Fleisch in den 5-Jahres-Agrarplan mit aufgenommen. Es gibt auch noch andere Beispiele dafür. Man muss aber gar nicht so weit in die Welt gucken, um da sehr gute Beispiele für zu finden. Wenn wir uns einfach mal unsere unmittelbaren Nachbarländer angucken, dann sehen wir da sehr große Beispiele. In den Niederlanden gibt die Regierung jetzt mehr als 60 Millionen Euro als ersten Schritt an ein Konsortium, was sich mit kultiviertem Fleisch und mit Präzisionsfermentation beschäftigt. In Dänemark will die Regierung über die nächsten Jahre insgesamt 281 Millionen Euro ausgeben dort dafür. Da ist dann Forschungsförderung drin, da sind Dinge drin, wie auch die Landwirte bei der Transition zu unterstützen. Das ist ein großes Paket. Diese beiden Beispiele aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft zeigen, dass Deutschland da deutlich Aufholbedarf hat. Und wir hoffen, dass die Regierung das auch angeht, das Thema.
Also Punkt 1, Forschungsförderung. Punkt 2.
Neben dem Thema Forschungsförderung haben wir noch das Thema des Zulassungsverfahrens, was in Europa deutlich länger dauert als in Singapur oder den USA oder in anderen Ländern, die sich gerade aufmachen, dafür quasi den regulatorischen Rahmen zu spannen. Wenn wir die Situation in Europa haben, dass eine Zulassung bei uns 3 Jahre oder noch länger dauert, dann kommen wir in die Situation rein, dass auch die Startups, die hier vor Ort in Deutschland, in Österreich, in Europa sitzen, diese Technologie hier gar nicht zuerst kommerzialisieren, sondern quasi gezwungen sind, zuerst in Singapur oder in den USA auf den Markt zu gehen. Das ist die Situation, in die wir aktuell reinlaufen.
Punkt 2 also, schnellere Zulassungsverfahren. Punkt 3 ist für Ivo das Thema fairer Wettbewerb. Mehrwertsteuer haben wir schon angesprochen. Auf pflanzliche Ersatzprodukte ist der normale Mehrwertsteuersatz fällig, auf tierische der reduzierte. Das sollte man angleichen, meint er. Meine persönliche Meinung ist ja, man sollte das umdrehen und auf tierische Produkte den hohen Mehrwertsteuersatz anwenden. Aber das ist wohl nicht wahnsinnig populär. Bei Punkt 4 geht es dann ums Geld.
Ein Punkt, wo wir gerade stehen, ist, wir kommen ja jetzt wirklich in eine Phase rein, wo viele Startups die Entwicklungs- und Forschungsphase langsam verlassen und in eine Skalierungsphase mit reingehen. Sie wollen dann eine Pilotanlage bauen um zu sagen, wir haben gezeigt, es funktioniert in einem kleinen Maßstab und jetzt wollen wir es in einem größeren Maßstab machen. Und wenn Sie jetzt anfangen, eine Pilotanlage zu bauen, dann kommen Sie da natürlich, was so den Investitionsbedarf betrifft, in ganz andere Dimensionen rein. Dann reden wir nicht mehr so über 10 Millionen Euro oder 20 Millionen Euro, was so eine typische Start-up-Finanzierung in der Anfangszeit ist, sondern reden wir darüber, dass dort sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss, für was dann so auch neue Finanzierungsinstrumente nötig werden, wo die Frage ist, wie mache ich das attraktiv, dass da auch Banken drin investieren können, die jetzt in der Regel nicht sonderlich risikofreundlich sind. Und da muss ich quasi als Staat auch überlegen, wie kann ich das eigentlich, wie kann ich da Anreize setzen, dass Banken auch reingehen in die Finanzierung von so einer Pilotanlage für zum Beispiel kultiviertes Fleisch.
Also fairer Wettbewerb, schnellere Zulassungsverfahren, Zugang zu Finanzmitteln und Forschungsförderung. Letztere ist auch eine große Chance, damit wir als Gesellschaft über die Politik Einfluss nehmen können in die Richtung, in der sich dieser wichtige Markt entwickelt.
Im Augenblick haben wir ja die Situation, dass weltweit der Markt weitgehend von privaten Akteuren bespielt wird. Und die sind es, die in Forschung investieren, die in Entwicklung investieren. Und bislang hält sich ja weitgehend der öffentliche Sektor raus. Wenn da ein Umdenken stattfindet und Regierungen wie die österreichische und die deutsche stärker dort reingehen und zum Beispiel Forschungsförderung bezahlen, dann bekommen sie natürlich auch einen ganz neuen Gestaltungsspielraum dort. Und dann können sie zum Beispiel viel stärker Vorgaben machen bei der Produktentwicklung oder die Richtung vorgeben, dass die Produkte, ich sage mal, mit kürzeren Zutatenlisten gemacht sind, dass besonders viel Wert auf die Klima- und Umweltbilanz gelegt wird. Und auch am Ende zahlt öffentliche Forschungsförderung auch auf die Dezentralität von so etwas ein. Ich habe ja die Situation so, wenn ich als Staat nicht investiere in diesen Bereich, dann ist das etwas, was vor allen Dingen betrieben wird von ja einigen Startups und auch von großen Unternehmen mit sehr starken Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und den entsprechenden Etats dahinter. Wenn ich jetzt als Regierung dort reingehe und ich mache quasi Open-Access-Forschung, das heißt, ich forsche und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, die stehen am Ende der Öffentlichkeit und Interessierten auch zur Verfügung, dann schaffe ich eine ganz neue Absprungbasis. Und dann erlaube ich auch kleineren Akteuren und auch Akteuren in der Fläche, tatsächlich auf diese Technologie aufzusetzen und Produkte zu entwickeln. Der Staat kann, wenn er dort reingeht und investiert, zum Beispiel in ein Forschungszentrum oder wenn er entsprechende Forschungsaufrufe macht, eine viel langfristigere Perspektive einnehmen, als das ein Unternehmen kann, und kann Nachhaltigkeitskriterien definieren und sagen, ich möchte, dass diese Produkte so entwickelt werden, dass die gesellschaftlichen Vorteile, die aus diesen neuen Technologien erwachsen, maximiert werden.
Auch Lukas Wesenfeld von der Uni Bern hält staatliche Förderungen für essentiell.
Was sehr wichtig wäre, um eben diese Skepsis bezüglich Umwelteffekten und auch Gesundheitseffekten zu reduzieren, ist, dass es gekoppelte staatliche Förderprogramme gibt. Also sowohl bei der Forschung als auch bei der Entwicklung und Einführung der Produkte. Das heißt, es gibt sozusagen staatliche Förderung nur dann, wenn die Ersatzprodukte bestimmte Mindeststandards ökologisch und aus Gesundheitssicht erfüllen. Und wenn diese Kopplung stattfindet, erhöht sich einfach die Anzahl idealerweise von Produkten, die wirklich ökologisch und gesundheitstechnisch sinnvoll sind. Und dadurch kann auch die Akzeptanz steigern.
Und dann kann das durchaus auch mal schnell gehen, nämlich wenn ein Kipppunkt erreicht wird. Das ist einer der Schwerpunkte der Forschung von Wesenfeld.
Ja, also es gibt ja, wir untersuchen sozusagen häufig diese, nennen das positiven Kipppunktdynamiken in soziotechnischen Systemen, um das jetzt sehr komplex auszudrücken. Also das bedeutet sozusagen Veränderungen, die relativ rasch stattfinden. Wir kennen das ja aus natürlichen Systemen auch, dass irgendwie auf einmal das Eis potenziell, das grönländische Eis abschmelzt. Und in dem Sinne sehen wir eben beim Rauchen, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ein Beispiel dafür, dass relativ schnell zu Veränderungen gekommen ist.
Das muss ich kurz einordnen. Ein Kipppunkt ist dann erreicht, wenn ein System von einem Zustand unaufhaltsam in einen anderen kippt. Also zum Beispiel das grönländische Eis, das sich selbst stabilisiert, aber ab einem gewissen Grad der Erderwärmung, der auch schon erreicht sein könnte, kippt das System und das Eis schmilzt völlig ab. Das würde den Meeresspiegel in einem Prozess, der hunderte Jahre dauert, um 7 Meter anheben. Küstenstädte wären dann unbewohnbar. Und diese Kipppunkte gibt es nicht nur in diesen schrecklichen Negativszenarien, sondern auch im Positiven. Und nicht nur was den Planeten Erde betrifft, sondern auch uns Menschen, uns als Gesellschaft. Beim Rauchen etwa war es früher so, dass die meisten Leute geraucht haben. Wenn die Freunde rauchen, rauche ich auch, wenn man das im Fernsehen sieht und wenn es irgendwie einfach angesagt ist. Und dann wurde aber durch politische Maßnahmen mit Steuern, mit Werbeverboten und so weiter dafür gesorgt, dass Rauchen teuer wurde und langsam uncool. Viele hörten auf, das führte dazu, dass noch mehr aufhörten. Im Fernsehen hat man immer weniger Leute rauchen gesehen und irgendwann rauchen nur mehr ganz wenige Menschen. In den USA zum Beispiel nur mehr 10% der Erwachsenen, also 90% nicht. Das war früher mal ganz anders. Das System ist gekippt. In Österreich und Deutschland rauchen noch immer 20% der Erwachsenen. Das ist über dem weltweiten Durchschnitt, aber auch da ist es viel weniger geworden. Also beim Rauchen ist das System gekippt und das könnte auch im Ernährungssystem passieren.
Ich würde argumentieren, wir sind in bestimmten Bereichen im Ernährungssystem nah an solchen Kipppunkten, aber noch längst nicht ganz so nah wie in anderen Sektoren, wie in der Energie oder auch teilweise der Mobilität, wenn wir uns Elektroauto als einen Teilbereich der Mobilität anschauen, beispielsweise, wo der Zug deutlich in die Richtung geht.
Und so etwas Ähnliches sieht Lukas auch in der Ernährung.
Einerseits Generationenwechsel, wo auch viele sehr, sehr motivierte Landwirtinnen und Landwirte da sind, die wirklich auch selber sozusagen historisch ja immer meistens sehr innovativ agiert haben und die einfach wirklich Lust haben, da auch diese Kluft zu überbrücken. Und ja, es ist unglaublich wichtig, sozusagen politisch an der Stelle einzusetzen und eben Landwirte und Landwirtinnen nicht in dieser ja reinen Verpflichtung und eben sozusagen Opfer zu sehen, sondern als wichtigen handelnden Akteur zu unterstützen, zu sagen, wir reden hier nicht über eine reine Landwirtschaftspolitik, sondern eine Ernährungssystempolitik. Das bedeutet, wir müssen das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angehen. Zum Beispiel, wir arbeiten jetzt gerade in der Schweiz auch so einen Leitfaden, wie die Wege für diese Ernährungszukunft sein könnten. Und da setzen wir einerseits mit so einem Transformationsfonds auch an, der eben nicht nur bei der Landwirtschaft, aber auch bei der Landwirtschaft und in den Stufen dazwischen ansetzt, um eben neue Geschäftsmodelle auch zu fördern, um den Umstieg zu erleichtern und damit dann auch eben die Kosten des Umstiegs zu verringern und den politischen Widerstand potenziell auch zu mindern.
Und darüber reden wir jetzt noch zum Schluss. Was würde das alles für die Landwirtschaft in Österreich und Deutschland heißen, wenn deutlich mehr Menschen deutlich mehr alternative Proteine und weniger Fleisch, Milch und Käse zu sich nehmen? Franz Sinabel, selbst Landwirt und Ökonom am österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, skizziert uns mal das Extremszenario.
Da diskutiert wird in diesen -40% Fleisch- und Milchszenarien, ist de facto ein Übergang von einer bäuerlichen Tierproduktion, von einer landwirtschaftlichen Tierproduktion auf eine Proteinversorgung im industriellen Maßstab. Das heißt, die Viehwirtschaft, der ganze Sektor wird ausradiert und es bleiben nur mehr die über die Premium-Produkte liefern für diejenigen, die sich noch das teure Fleisch leisten können. Alle anderen, also Sie, ich, wir werden dann mit Soja, Erbsen und anderen Produkten abgespeist oder überhaupt mit Proteinen, das in Tanks entsteht, wo CO2 hineingepustet wird, Wasserstoff und dann kommen Aminosäuren raus, die dann irgendwie zusammengemixt werden, um Proteine zu machen. Also ein solches Szenario ist nicht undenkbar. Es ist sogar nicht einmal unwahrscheinlich. An diesen Dingen wird gearbeitet, aber das ist dann ein anderes Ernährungssystem. Wir haben eine viel größere Ernährungsindustrie. Und die Verbraucher, Sie und ich, wir essen dann halt nicht regelmäßig das Schnitzel, sondern vielleicht nur zweimal, einmal zu Ostern und einmal zu Weihnachten. Und das kommt dann direkt von einem Bauernhof, wo wir die Tierpatenschaft übernommen haben.
Das ist jetzt etwas überspitzt ausgedrückt und die heutige Landwirtschaft hat ja teilweise auch schon industrielle Züge angenommen. Aber klar ist, das Szenario, das wir in dieser Folge skizziert haben, würde für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland und in Österreich große Veränderungen bringen. Welche, das hat mir Christian Jochum erklärt von der österreichischen Landwirtschaftskammer.
Agrarpolitisch ist es relativ einfach. Ein Beispiel, die Steiermark ist traditionell ein Land mit einer sehr kleinen Agrarstruktur, wo über die Flächenausstattung schon vor 50 Jahren Wachstum mehr oder weniger nicht möglich war. Also hat man gesagt, gehen wir in die Wertschöpfungstiefe. Wir produzieren nicht nur den Mais, sondern wir halten auch selber Schweine, weil wir durch das Mästen von Schweinen noch eine zusätzliche Wertschöpfung auf derselben Fläche erzielen. Daher hat volkswirtschaftlich die tierische Produktion, die ungefähr 2/3 der österreichischen agrarischen Wertschöpfung ausmacht, also sie haben grob 1/3 der Wertschöpfung ist aus dem Pflanzenbau und 2/3 der Wertschöpfung ist aus der tierischen Produktion. Das verteilt sich ungefähr 50-50 auf Milch und Fleisch.
Das heißt, dann 1/3 der Wertschöpfung in Österreich kommt aus der Pflanzenproduktion, 1/3 aus der Erzeugung von Fleisch und 1/3 aus der Erzeugung von Milch- und Molkereiprodukten.
Also noch einmal von den Fakten her hat die tierische Wertschöpfung eine wichtige Funktion, weil ich auf der gleichen Fläche mehr Wertschöpfung erzielen kann. Auch ein Beispiel, Sie müssen als Ackerbauer, um einen Vollerwerbsbetrieb zu haben, Daumen mal B, mindestens 200 Hektar bewirtschaften und das mit einer guten Flächenausstattung, also im Sinne von nicht zu steil und große arrondierte Flächen mit Maschine, für Maschineneinsatz, sonst können Sie davon nicht leben. Sie können im tierischen Bereich mit 25 Hektar sehr wohl einen Milchviehbetrieb haben, wenn Sie Bio haben, ja, und damit auf 25 Hektar im Grünland, wo man sowieso keinen Ackerbau betreiben kann, mit Hanglagen, wo man nicht auf jeden Hang mit einer Maschine hin kann, weil man dort die Kühe weiden lässt, auch einen Vollerwerbsbetrieb haben. Das heißt, eine Abkehr von tierischen Produkten in Richtung rein pflanzlich wäre in der Wertschöpfung ein riesiger Verlust. Aus bäuerlicher Sicht, wenn es um die Produktion von Rohstoffen geht, wenn ich mir das Ganze auf der nächsten Stufe anschaue, dann fällt mir auf, dass mit Unterschieden, das ist schon richtig, aber im Prinzip diese pflanzlichen Imitate technologisch eine Großtechnologie sind. Das macht man nicht in einem Handwerksbetrieb mit 10 Mitarbeitern. Das sind alles riesige Anlagen, weil diese Produkte entsprechend behandelt werden müssen und so weiter, damit sie dann eben diese gewünschte Eigenschaft haben. Und dementsprechend sieht man dort auch, dass es jede Menge Investoren gibt.
Das ist auch genau das, was Franzina Bell vom WIFO angesprochen hat. Die Landwirtschaft würde einen Umstieg auf alternative Proteine stark verändern. Und für viele kleinere Betriebe, von denen es vor allem in Österreich viele gibt, ist es nur durch das Halten von Tieren möglich, sinnvoll Geld zu verdienen. Da gibt es jetzt aber verschiedene Möglichkeiten, um damit umzugehen. Die erste ist, man geht in die Qualität, denn die Zahl der gehaltenen Tiere und des konsumierten Fleisches, Milch und Käse müssen zurückgehen, wenn wir der nächsten Generation die Erde in einem halbwegs okayen Zustand übergeben möchten. Die erste Möglichkeit, um damit umzugehen, weniger, dafür besser.
Man hat, wenn man höhere Qualitäten in kleineren Mengen, in kleineren Strukturen produziert, in der Regel auch höhere Kosten, höhere Fixkosten zum Beispiel. Aber wenn der Mehrerlös für diese höhere Qualität die Mehrkosten abdeckt, dann rechnet sich das. Um ein Beispiel zu bringen, die Zahl ist ein paar Jahre alt, aber Österreich hat einen extrem hohen Anteil in der Eierproduktion an Bio-Eiern und ein durchschnittlicher österreichischer Bio-Eierproduzent hat 1400 Legehennen. Ein durchschnittlicher Bodenhaltungsproduzent, also der quasi die Basisqualität produziert, Käfigeier sind ja in Österreich schon lange verboten, der hat 7.000, im Schnitt 7.000 Legehennen pro Betrieb. Das heißt, man kann, wenn man Bio-Eier produziert, die ungefähr für den Verbraucher sind sie mindestens doppelt so teuer wie das normale Bodenhaltungsei, und auf Erzeugerebene ist der Mehrerlös, müsste ich jetzt lügen, aber ich sage mal mindestens 50% höher, dann kann man mit einer kleineren Struktur, auch wenn man dort höhere Kosten hat, trotzdem mit einer geringeren Menge eine landwirtschaftliche Sparte betreiben. Das heißt, das ist eine jetzt so quasi betriebswirtschaftliche Lösung, umgelegt auf Fleisch. Wenn der Konsument weniger Fleisch isst, dafür eine bessere Qualität kauft und dafür einen höheren Preis bezahlt und der Landwirt dahinter einen höheren Erzeugerpreis bekommt, dann ist die Formel Menge mal Preis minus Kosten durchaus eine Basis für ein ausreichendes Erzeugereinkommen, ein landwirtschaftliches Einkommen.
Da ist Österreich sicher besser gewappnet als Deutschland, denn auch wenn die Betriebe bei uns größer werden, sind die Strukturen noch immer relativ klein im internationalen Vergleich. In Österreich hat ein Landwirt oder eine Landwirtin, die Schweine hält, im Schnitt gut 100 Tiere. In Deutschland sind es 800 pro Betrieb. Also ein Schweinebetrieb ist 8-mal größer im Schnitt in Deutschland als in Österreich. Und gerade im Bereich der Schweinehaltung gibt es in beiden Ländern aber große Akzeptanzprobleme der Gesellschaft, weil Schweine einfach aufgrund des Preisdrucks auf den Märkten so gehalten werden müssen, wie sie eigentlich aus ethischen Gründen nicht gehalten werden dürften. Also da braucht es auch aus anderen Gründen Veränderung. Ein Landwirt, der Rinder hält, hat in Österreich im Schnitt gut 30 Tiere, in Deutschland 100. Und auch der Bio-Anteil ist in Österreich enorm hoch, bei 25%. In Deutschland sind es unter 10%. Wenn ein größerer Anteil der Proteine in Österreich und Deutschland pflanzlich produziert wird, dann heißt das erst einmal weniger Einkommen für Landwirte, weil man mit Tierhaltung mehr Geld verdient als mit der Produktion von Pflanzen. Dem kann man aber entgegenwirken, indem die Betriebe auf Qualität setzen, auf Tierwohl, Weidehaltung und dadurch ihre Einkommen steigern. In diese Richtung geht es schon die letzten Jahre, aber es ist trotzdem noch eine große Veränderung vor uns. Was es von uns braucht, beschreibt der Koch Siegfried Kröpfel gut.
Ja, dass es wertgeschätzt wird, dass man sagt, okay, ich esse jetzt Fleisch, aber dann muss es ein gutes Produkt sein, ein inländischer Produkt sein, und ich muss wissen, wo es herkommt. Und dann bin ich auch bereit, dafür zu bezahlen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das vergleichen beim Öl, ja, oder bei vielen anderen auch, aber Öl ist also ein gutes Beispiel, da schaut man dann auch immer das Billigste. Aber jeder, der ein Auto hat, ich habe noch nie jemanden gehört oder gesehen, der gesagt hat, wenn er einen Ölwechsel macht, bitte gebt mir billiges Öl rein, oder? Sondern für das liebe Auto ist das Beste, Teuerste gut genug. Aber für sich selber spart man, und das ist eben diese Schande. Ja, da schaut man immer, dass man bei sich selber spart. Und das verstehe ich nicht. Das ist sehr wichtig. Ich muss arbeiten, ich erwirtschafte das, und ich kann mir leisten, was ich eben leisten kann. Und da sollte man auch bereit sein, dass ich diese Wertschätzung habe und dass ich dafür auch das Richtige bezahle. Und dann könnten alle glücklich sein.
Damit wirklich alle glücklich werden, braucht es aber auch neue Einkommensquellen für landwirtschaftliche Betriebe. Das ist wichtig, damit ihre Interessensvertreter diese wichtigen Veränderungen nicht aufhalten, sondern aktiv mitgestalten, also neben dem Anstieg alternativer Proteine und des Wandels der tierischen Produktion von der Masse zur Qualität, gibt es für Betriebe in der Zukunft neue Betätigungsfelder. Etwa Prämien für Tierwohl oder für Biodiversität, wenn Landwirte einen Teil ihres Grundes nicht mehr bewirtschaften, sondern dort Hecken, Sträucher, Gestrüpp, Tümpel oder Blühstreifen stehen lassen und so dabei helfen, dass die Natur oder eher die Kulturlandschaft, in der wir leben, wieder vielfältiger wird. Außerdem können Ernährungs- und Energiewende Hand in Hand gehen, denn eine tolle Möglichkeit ist auch Agrophotovoltaik. In den Niederlanden werden zum Beispiel bei einem riesigen Betrieb Himbeeren erzeugt. Das sind lichtdurchlässige Photovoltaikmodule darüber. Die schützen die Himbeeren vor zu viel Sonneneinstrahlung und gleichzeitig wird dabei sauberer Strom produziert. Davon braucht es viel mehr. Und mein Wunsch an die InteressensvertreterInnen, an die Politik und an die Betriebe ist, dass das Thema alternative Proteine ernst genommen und aktiv angegangen wird. Denn ich möchte in der Zukunft gerne weiterhin so Dinge wie Hühnchen, Burger oder Wurst essen, aber ich möchte auch, dass wir ein stabiles Klima und eine bunte, vielfältige und halbwegs intakte Kulturlandschaft haben. Und darum würde ich gerne mehr alternative Proteine, also Ersatzprodukte, kultiviertes Fleisch, Käse aus Präzisionsfermentation essen und das am liebsten gesund, nachhaltig und mit Zutaten, die aus Österreich sind. Damit wir diese Entwicklung nicht verschlafen, müssen wir sie aktiv mitgestalten in Österreich und in Deutschland mit Forschungsgeldern, Förderungen, besseren Regularien und vor allem auch Offenheit. Die Welt verändert sich, sie hat das schon immer getan. Und wenn wir große Probleme wie den Klimawandel, die Biodiversitätskrise, Luftverschmutzung, Ernährungssicherheit und schlechte Haltungsbedingungen von Schweinen, Hühnern und Rindern gleichzeitig lösen möchten, dann müssen wir offen sein für ganz, ganz neue und auf den ersten Blick vielleicht befremdliche Innovationen und Entwicklungen. Das Schlusswort möchte ich jetzt Siegfried Kröpfel überlassen. Der vegane Koch steht nämlich selbst für den Wandel, der in großem Maßstab notwendig ist. Er war früher sehr ablehnend, was Vegetarismus betrifft und bildet jetzt selber Köche aus, damit sie für die breite Masse pflanzlich kochen lernen und auch solche Rezepte in die Karte mit aufnehmen können. Und er merkt an der Nachfrage nach seinen eigenen Diensten, was sich da gerade tut.
Und seit vier Jahren enormen Aufschwung noch gegeben. Ja, also das heißt, viele Betriebe, ich muss nicht mehr jetzt anklopfen, schon lange nicht mehr, sondern die Betriebe klopfen bei mir an und fragen an, schicken mir, weil sie eben gehört haben, dort und dort funktioniert es und bla bla bla. Und das ist schön so. Wir sind jetzt ja, muss man ehrlich sagen, das ist ja ganz am Anfang. Ja. Also das wird noch in den nächsten Jahren, also in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren so einen Aufschwung, so einen Aufwind bekommen, dass eben in 10 Jahren wir keiner mehr über vegan reden. Das wird selbstverständlich sein. Das wird so sein wie dazu mal vegetarisch. Da können Sie sich vielleicht noch erinnern, wie das war, oder vegetarisch, wo das aufgekommen ist. Da haben die Köche inklusive meiner Person auch mal gesagt, boah, was kommt jetzt auf uns zu? Ja, das wird furchtbar sein. Ja, aber man hat gesehen, es ist einfach anders geworden. Das ist integriert und kein Mensch hat mehr geredet und redet mehr. Und so wird es genauso mit vegan sein. Und dann wird was anderes kommen. Dann wird es ein anderes Thema geben. Dann wird es geben, das Fleisch aus dem Labor. Das ist natürlich die große Zukunft. Das ist ein großes Thema. Und das wird auch kommen. Ja, und dann wird man sich da auch in den Kopf zerbrechen und wird darüber diskutieren. Aber es ist für alles eine Zeit und es ist einfach wichtig, dass der Wandel auch stattfindet. Ja. Im Endeffekt ist es aber so, die Nutznießer sind alle. Als erstes auch einmal der Landwirt, der diese ganze Mastentierhaltung nicht mehr notwendig hat, was er nicht braucht. Ja, warum? Weil er ehrliches Geld braucht, das heißt kriegt, wenn die Produkte auch teurer sind. Und da braucht er nicht mehr Massen und Massen investieren, ja, und sich verschulden. Und so wird es rundherum, wird es, bin ich mir ganz sicher, super funktionieren und Auftrieb haben.